Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Viele Anleger hören täglich Stimmen zur Börse, Analysten, Fondsmanager, CEOs und Chefvolkswirte. Aber wer interviewt eigentlich all diese Menschen? Was lernt man dabei über die Märkte und auch über diese Menschen? Mein heutiger Gast macht genau das seit Jahrzehnten. Er spricht nicht nur über die Börse, er spricht mit denen, die die Börse bewegen. Willkommen bei Börsenbrain, ich bin Niklas Kreuz und heute zu Gast Peter Heinrich, Vorstand der Börsenradio Network AG, Gründer und Stimme vom Börsenradio. Für viele eine Institution, das weiß ich aus Erfahrung, für mich einer der besten Zuhörer, wenn nicht sogar der beste, neben meiner Frau, der Finanzbranche und jemand, der wahrscheinlich mehr Börsenweisheiten gehört hat, als viele Fondsmanager Trades gemacht haben. Peter, ich freue mich sehr.
Mich auch. Hi Nick, danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Peter, fangen wir gleich an. Man wächst ja nicht auf und sagt, ich werde mal Börsenradio machen. Wie beginnt so etwas?
Im Radio. Ich habe schon immer Radio gemacht. Also erstmal, was macht Börsenradio? Also wir haben Vorstände im Interview, interviewen die CEOs und CFOs und die sogenannten Börsenexperten, also unter anderem dich auch oder Volkswirte und machen ganz viele Podcasts. Also das, was wir jetzt Neudeutsch Podcasts nennt, haben wir eigentlich schon immer gemacht. Wir nannten das früher einfach ganz normales Interview. Ja. Und ich habe in den 1980er Jahren im Lokalradio angefangen. Ganz normal. Ich komme aus Bayreuth und da fließt ein Fluss durch. Du verwendest Riverside jetzt hier. Der Fluss heißt Mainwelle, darum hieß einfach der Sender Radio Mainwelle. Ganz, ganz simpel. Und ich war eigentlich Computerjournalist auch. Und ich hatte damals schon, das waren die Zeiten noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als die Monitore grün und Bernsteinfarben waren und hier liegt eine Maus und Themen waren so, wie funktioniert eine Maus und sowas. Was sind 4-Bit-K-Modems? Also diese Zeit, das war so der Beginn meiner Börsenradio, meine Karriere und die Börsenradio erzähle ich gleich. Und ich war dann auf der CeBIT immer wieder und habe mein Mikrofon hingehalten und gesagt, Vorstand, erzähl doch mal, was wirst du denn da erfinden? Und das spannend fand ich immer, dass wir eigentlich in einem Zeitfenster waren. Mhm. Auf der CeBIT wurde was vorgestellt, was die letzten 3 Jahre entwickelt wurde. Und das Spannende beim Interview war dann auch immer, woran arbeitest du jetzt, was du dann in 3-4 Jahren erfinden wirst? Also wie wird die Zukunft aussehen? Also konnte man das schon relativ gut einschätzen bei der IT, wie wird die Zukunft in 3 und 5 Jahren sehen? Und das fand ich recht spannend. Und irgendwann, neuen Marktzeiten, das war Mogelcom, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Mobilcom.
Natürlich.
Das war lustig. Wir Computerjournalisten saßen links und die Wirtschaftsjournalisten saßen rechts. Dachte ich, ey, was wollen denn die da drüben? Die haben ja gar keine Ahnung. Und das war für mich der HI-Fact eigentlich okay. Es gibt ja noch mehr als nur Technik. Und das war für mich die Erfindung des Börsenradios. Und dann dachte ich, mache ich doch ein Börsen-Internetradio. Es war aber verdammt schwierig. Das war ja schon Mitte der 90er Jahre. Und damals war MP3 noch gar nicht erfunden. Wir hatten eine Wave-Datei. Kannst du dich noch erinnern, 4K-Modem? 20 MB übertragene Modem, hast Stunden gebraucht. Also hatte ich damals Börsenradio zwar gemacht und erfunden, aber MP3-Dateien wurde erst irgendwie so 8 Jahre später erfunden. Und ich habe mir dann weiterhin erstmal Radiostationen beliefert. Also meine Fantasie des Börsen-Internetradios kam viel später. Und dann gab es die öffentliche, offizielle Gründung vom Börsenradio. Die habe ich dann 1999 gegründet. Eine ganz normale AG mit 150.000 Aktien, 1 Euro. Das ist so der offizielle Beginn vom Börsenradio. Ja, das ist die Kurzversion. Schnellversion würde 2 Stunden dauern. Oder ja, andersrum, ja. Langversion 2 Stunden lang.
Ja. Extrem spannend. Und ich kenne auch noch die Zeiten mit Datasette und Floppy Disk und all diesen Dingen. Du hast also unzählige.
Ja.
Du hast unzählige CEOs, Strategen, Börsenlegenden interviewt. Gab es ein Gespräch, wenn du das so rekapitulierst, das dich persönlich so angesprochen hat, dass es dich vielleicht sogar verändert hat?
Also wir haben jetzt über 45.000 Interviews geführt, übrigens online. Also wer auf börsenradio.de geht, / dort findet er so eine Nummer. Alle diese Interviews kann man immer noch online abrufen. Und eins jetzt rauszuwählen von diesen 45.000 Interviews, was fällt mir spontan ein? Also ich glaube, es ist nicht eins, jeder Mensch beeinflusst dich ein bisschen. Aber eins, was ganz lustig war, würde ich sagen, es war der CFO von Sun Microsystems. Ich weiß nicht, ob du die Aktie noch kennst. Wurde dann von Oracle irgendwann aufgekauft. Hat einen Server gebaut. Der war ganz lustig eigentlich. Pressekonferenz, alle Journalisten saßen in dem Raum. Er kommt rein, ganz lustiger Typ, läuft rum mit dem Finger, zeigt auf dich, auf mich dann in dem Fall und sagt, hey, you have a face for radio. Und das war die schnelle Version. Ja, okay. Nächste Frage.
Hand aufs Herz. Was war ein größter Denkfehler über die Märkte ganz am Anfang?
Damals waren wir ja noch jung. Warum soll ich auf die Alten hören? Und ich glaube, das ist heute immer noch so. Jetzt sind wir ja älter, 30 Jahre älter. Warum soll die Jungen auf die Alten hören? Und ich glaube, das ist der größte Denkfehler. Holt euch die Erfahrung der Älteren. Können Bitcoin genauso einschätzen? Und ich glaube, die Jungen, die neue Börsengeneration, die macht immer wieder die gleichen Fehler, wie wir damals jung waren. Das ist leider so.
Ja, also das ist das ewige Muster, was sich immer wieder darstellt. Wenn du alle Interviews verdichten würdest, du siehst, der Wein ist nur in neuen Schläuchen oder die Börse ist 250 Jahre alt, aber die Anlegerprobleme verändern sich immer, aber die Börse eigentlich nicht. Nur das Verhalten.
Genau. Ja.
Gibt es einen Satz, den erfolgreiche Investoren alle irgendwie anders formuliert haben, aber in Wahrheit derselbe ist? Also was ist so dein Mainstream-Satz, deine Glaubensweisheit, wenn man das alles so zusammen verdichtet, Börse? Gibt es nach dem Pareto-Prinzip eine Regel, die dich in den Bann gezogen hat und die dich letzten Endes nicht nur schlafen lässt, sondern sagt, das ist ein guter Investmentansatz, den du diesen vielen Zuhörern einfach auch gerne schenken würdest.
Es gibt ja Tausende, jetzt einen rauszusehen, zu suchen ist schwierig. Ich würde es philosophischer machen. Deine Lebenszeit ist kurz, die Zeit läuft schnell und es gibt keinen Replay. Und mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger. Das heißt, die Geschichte wiederholt sich auch immer wieder. Warte nicht zu lange, entscheide jetzt, treff die guten Entscheidungen und dieses, das mache ich irgendwann mal, denken viele und plötzlich stellen sie fest, ich habe nur noch 10 Jahre bis zur Rente und habe gar keine Zeit mehr und dann verfallen sie in Hektik. Also früh und rechtzeitig starten. Ja,
toll, das kann man auch direkt auf die Börse überlegen, ein wunderbarer Ball, den ich aufnehme. Zum nächsten Block, Crash, Panik und Medien, lass uns mal auf die aktuelle Situation schauen. DAX jetzt so um die 24.300, noch 6,5% unter dem Hoch. In solchen Phasen laufen ja die Medien heiß. Angst verkauft sich gut, Gier verkauft sich wunderbar. Wie verändert sich die Tonalität von Interviewpartnern in diesen Krisen?
Überraschenderweise gar nicht. Das hat mich am meisten gewundert als Journalist. Es gibt ja plötzlich Krieg, höhere Ölpreise. Und trotzdem laufen die Börsen nach oben. Und ich denke mir immer, Moment mal, also jetzt neben dem, dass da Menschen sterben, sieht er keine Gefahren? Laufen wir alle wie Lemminge hinterher? Und was mich dann wirklich überrascht hat, seit Anfang des Jahres, ist auch diese Ruhe. Wird sich zeigen, wer irrt, wir Journalisten. Also die meisten Journalisten machen ja Clickbaiting, vor allem die Jüngeren. Und das ist, was mich auch wirklich ärgert oft. Aber ich bin trotzdem überrascht über diese Coolness und die Ruhe. die an den Börsen momentan herrscht. Mhm. Wo sind die Gefahren? Mhm. Kommt der größte Crash aller Zeiten? Nö. Also das ist für mich wirklich eine Überraschung und das kann ich nicht einschätzen.
Mhm. Und wenn du genau in dieser Situation auch mit Anlegern sprichst und jemand dir sagt, ich weiß nicht, jetzt rein, raus, abwarten, was wäre nach all dem, was du schon gehört hast und erfahren hast, eine kluge Reaktion deiner persönlichen Meinung nach in der aktuellen Situation?
Ich glaube, auch da gibt es keine exakte Antwort, die auf alle gilt. Mhm. Hängt von der Lebenssituation ab.
Ja.
Wer jünger ist, kann deutlich mehr Risiken sich draufschaufeln und sagen, mir wurscht, ob diese Krise wieder endet, ich bleibe drin. Mhm. Ich diversifiziere. Das ist alles anders. Für mich selber, ich bin jetzt dann doch älter, ich denke schon irgendwann ans Aufhören und es ist dann doch schwierig, wenn die Börsen mal runterkrachen und hast keine 10 Jahre Zeit mehr, vielleicht irgendwas aufzuholen. Also ich hatte vor dem Kriegsbeginn, 14 Tage vorher, zum Beispiel mein komplettes Depot komplett glattgestellt. Viele werden jetzt denken, oh, ist der verrückt, warum macht er denn sowas? Das ist meiner persönlichen Entscheidung geschuldet. Ich habe dieses Geld umgesetzt in Eigenkapital für eine Immobilie. Eine ganz andere Strategie. Aber es ist meinem Alter geschuldet. Wäre jetzt 25 Jahre jünger, dann hätte ich gesagt, naja, ich würde vielleicht einen Teil meines Depots runterholen, das Eigenkapital kleiner machen für die Immobilie. Oder sagen, nee, die Immobilie brauche ich noch gar nicht. Ich ziehe jetzt sozusagen den Crash durch. Weil ich glaube, was wir immer tauschen, ist ja Lebenszeit. Lebenszeit wird getauscht in Geld und dieses Geld tauscht du ja wieder in irgendwas um. Und so weit denken die meisten gar nicht. Die hauen das Geld raus. Und wir wissen ja alle, dass wir nur eine Basisrente kriegen, wenn wir überhaupt eine kriegen. Also muss man jetzt mit der Vorsorge schon ordentlich ein Konzept erarbeiten, was da rauskommen soll. Mhm. Aber immer dran denken, du tauschst deine Lebenszeit in was um, was wir Geld nennen, und dieses Geld tauschen wir dann wieder um. Mhm. Und spätestens dann, wenn wir es zum zweiten Mal umtauschen, muss dir klar sein, hast du es gut umgetauscht.
Ja, also so weise wie Lao Tse. Schauen wir hinter die Kulissen vom Börsenradio. Denn das interessiert unsere Hörer massiv. Das machen wir genau. Und vielleicht nochmal die andere Seite. On Air, jawohl, das ja, sehe ja. Ich auch regelmäßig an den Börsentagen. Jetzt, viele stellen sich Börsenradio so vor wie Mikrofon, Breaking News, immer hektisch von allen Seiten, links und rechts. Robert Halver oder Heiko Thieme, sehr guter Bekannter von dir, guter Kollege von dir. Die rufen jetzt an, nicht zeitgleich, aber hintereinander. Wie sieht dein Alltag wirklich aus? Was müssen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei vorstellen? Wie beginnst du deinen Tag und wie endest du den?
Also, er dauert lang, um das mal so zu sagen. Also mindestens 12 Stunden jeden Tag wirklich arbeiten, ohne Pause. Ist aber besser geworden. Also früher mussten wir noch, wir haben ja früher auch Radiostunden beliefert. Das heißt, wenn du um 7.10 Uhr im Radio dann irgendwas von Börse gehört hattest, das hätte vom Börsenradio sein können. Du hättest aber nie den Namen Börsenradio gehört. Aber damit, sag mal, die Redaktion es spätestens um 6.50 Uhr bekommt, muss der Beitrag halt voll produziert werden. Also wir haben früher eigentlich immer so 5 Uhr, 5.30 Uhr alle spätestens hier losgelegt. Mhm. Jetzt beliefern wir weniger Radiostationen, sondern sind eigentlich nur noch online. Und wir machen ja auch ganz viele Podcasts, also zum Beispiel für die DZ Bank, für von Tobel, für die Comdirect haben wir produziert, für die Postbank, komplett für die Börse Wien, also Börse Wien, Börse Berlin. Also wir machen ganz viele Podcast-Aufträge für ganz unterschiedliche Formate auch. Aber wir haben letztes Jahr, wir haben das mal nachgezählt, wir haben 1080 Podcast-Episoden produziert. Plus dann noch eigene Geschichten wie Marktberichte hinzugenommen. Also das heißt, wir produzieren im Schnitt zwischen 3 und 5 Podcasts pro Tag, oder früher hat man es halt Interviews genannt. Die müssen vorbereitet sein. Ich habe jetzt gerade eins mit Polytech Jahreszahlen gehabt vor einer Stunde. Da musst du dich halt einfach 2-3 Stunden vorbereiten. Und wenn die 12 Stunden am Tag nicht ausreichen, dann machst du halt 13, 14, 15 Stunden. News-Ticker, ja, da läuft dann mein Fernseher, CNBC oder natürlich vielleicht NTV. Mhm. Man hat gewisse Mails. Also ich alleine kriege locker 600 Mails am Tag, Pressemeldungen. Es ist oft so, dass die eine oder andere auch mal untergeht. 80% der Interviews sind vorher schon geplant. Mhm. Wochen vorher geplant. Okay, machen wir wieder Interview, welches Thema, die Richtung. Und dann gucken wir auch, dass wir in dieser Woche dann unterschiedliche Themen haben. Dass wir hier mit Themen haben, okay, Rohstoffe, der ist Experte für EZB, der kennt sich mit Tech-Aktien aus, der nächste macht irgendwelche Fonds. Also, dass wir eigentlich im Laufe dieser Woche eine bunte Mischung haben und alle höhere Zielgruppen abfischen können oder abdecken. Und ansonsten fleißig arbeiten. Also Mittwoch ist die 40-Stunden-Woche voll. Es geht auch bis Mittwochmittag. Viel Spaß beim Nachdenken. Und dann hat man ja Gott sei Dank Freitag, Samstag, Sonntag noch. Okay. Und der Tag, wo ich am wenigsten arbeite, ist eigentlich der Samstag. Außer man ist auf Börsentagen unterwegs, was so 15 Mal im Jahr passiert, weiß ich auch. Samstag kann man ein bisschen was im Garten machen. Das ist meine Entspannung. Und am Sonntag, alle spätestens 16 Uhr, sitze ich wieder am Schreibtisch, mal kurz arbeiten oder von früh 8 bis um 10 oder mal schnell 4 Stunden von 4 bis 20 Uhr, um die nächste Woche vorzuplanen.
Ja, kann ich nur sagen, Fleißiges Bienchen, unglaublich. Bei der Vielzahl dieser Interviews, die du schon geführt hast und mit all dem Input, mit der Verdichtung, ist ja ein Job eigentlich für 5, nicht für einen. Gab es da einen Moment, wo du dachtest, das war jetzt aber mehr Theater als Kapitalmarkt?
Das hat man öfters, ja.
Okay, und ohne Namen zu nennen, natürlich, wer war besonders brillant dabei?
Also bei dieser, ich nenne ja keinen Namen, also ich spanne, wenn ich Namen nennen sollte, denn aus Höflichkeit nennt man keinen Namen in diesem Fall. Nein, es sind eigentlich immer die so wir nennen es immer so Blabla, die blubbern einfach. Das war ein Blubber-Interview. Die versuchen wir aber eigentlich zu vermeiden, indem man das Pareto-Prinzip anwendet. Also wenn ich merke, das ist ein Blubberer, beim Vorstand ist es leicht, dann kann ich das nächste Mal schärfere Fragen stellen und bereite ich gleich schärfere Fragen vor oder gehe viel tiefer ins Thema rein. Der Trick ist ganz einfach, du musst besser vorbereitet sein. Du musst dann sagen, im letzten Vorstandsinterview sagten sie das und das. Ihr Vorgänger vor 5 Jahren war dem die Richtung eingeschlagen. Okay. Und du musst auch immer Zahlen parat haben. Okay. Also auch Unterzahlen. Also wenn du jetzt eine Unterkategorie hast, musst du genauso die Absatzzahlen wissen und sagen, in dieser Unterkategorie hatten sie 12% weniger. Und das Spannende ist, plötzlich sitzt der senkrecht da und sieht, okay, das ist jetzt nur ein Journalist, der das mal in KI reinschmeißt und die das ein bisschen rausschmeißt, sondern die hat sich wirklich vorbereitet. Und du musst eigentlich so 10 bis 15 Kernzahlen vorbereitet haben. Das hast du dann hier mit einem Blatt Papier. Also wir arbeiten gerne mit Papier noch. Also sieht dann ganz normal so aus. Und das sind dann die Fakten auch hinterlegt. That's it.
Gut, also gute Vorbereitung. Was ist trotzdem das Geheimnis einer wirklich guten Frage dann, nach deiner Erfahrung? Also man muss gut vorbereitet sein, ja, den Interviewpartner auch ein bisschen.
Wir sollten erstmal drüber sprechen, was ist eine Frage? Also eine Frage besteht ja normalerweise aus diesen Ws. Was, warum, wann, wieso, was möchten Sie besser machen und sowas. Das ist eigentlich die eigentliche Frage. Und viele Journalisten stellen diese Frage, vergessen aber den Hörer dabei. Das sind zwei, die unterhalten sich. Der Vorstand weiß, wovon der Journalist redet. Aber der Hörer weiß es nicht. Das ist, glaube ich, der gute Trick. Du musst der Kino im Kopf der Hörer machen. Also den Hörer versuchen, in diese Story mit hineinzuschießen. Ja. Und dazu musst du einfach ihn gedanklich führen, weil jeder lebt ja in seiner Welt. Jeder hat einen eigenen Kontext, eine eigene Erfahrung. Und wenn du willst, dass der Hörer dir weiterhin zuhört, dass er dir folgt, musst du ihm eigentlich ein Beispiel geben. Und ein Beispiel dann sagen, sie sind jetzt genauso, Ölpreis hat sich verdoppelt, dass sie in den Urlaub fliegen können, ist unklar. Wollen sie wirklich jetzt in dieser Situation auf den Urlaub verzichten? Oder also wirklich den Hörer Beispiele geben und sagen, hey, es ist jetzt minus 15 Grad. Sie haben keinen Eiskratzer, müssen aber ganz dringend weiterfahren. Wie wollen Sie umgehen? Also so eine kleine Geschichte, eine vorkleine Story reinbauen und dann die Frage dem Hörer stellen. Weil dann hast du nämlich geschafft, 3 Personen zu vereinen. Den Hörer, dich und dein Interviewpartner. Wenn du nur die Fragen stellst, dann hat der Hörer oftmals die Frage entweder nicht verstanden oder er ist weg. Oder für die, die früher mal in der Kirche waren, stellt euch mal die Frage, der Pfarrer hat eine Predigt gehalten, wann habt ihr, seid ihr ausgestiegen, ab welchem Zeitpunkt? Mhm. Und das ist immer dann passiert, wenn der Prediger, der Pfarrer dann immer von ich nenne es auch Blubberwörtern gesprochen hat, Gott ist gütig. Ja, was soll denn das bedeuten? Das sind ja tausend machen. Wenn es aber konkret ist, dann ist es eine gute Frage. Und dann kannst du führen als Journalist. Du führst deinen Interviewpartner und du führst dann auch den Hörer, den du mitnimmst.
Ja, wer fragt, der führt. Das kann ich zu 100% bestätigen. Öffnen sich Menschen in Gesprächen generell oder sind da auch so Dinge, oder wann öffnen sich Menschen eigentlich in Gesprächen wirklich? Und gibt es eine Frage, die du niemals stellen würdest?
Die ich niemals stellen würde? Also grundsätzlich kann man alle Fragen stellen, aber ich würde gewisse Fragen nur ohne Mikrofonaufzeichnung stellen. Also was total spannend ist, dass man manchmal so ein Vorgespräch hat. Wir führen ja auch viele Interviews vor Ort, auf diesen Börsentagen oder auf diesen Konferenzen. Und man kann sich super unterhalten. Also das ist ja oftmals Vorgespräch, jemand einen Kaffee oder jemand steht schon so am Stehtisch, man trinkt was, man unterhält sich vorher und sagt, okay, jetzt starten wir mal das Interview. Und sobald du den Aufnahmeknopf drückst, denkst du, habe ich jetzt einen anderen Menschen vor mir? Der antwortet mir ganz andere Fragen. So, also es ist einmal natürlich der Situation geschuldet, ist da ein Mikrofon da oder nicht? Ne? Das verändert ganz viele Menschen. Und wie öffnet man sich Menschen? Ich glaube, mit Ehrlichkeit. Nur mit der gewissen Lebensalter geht es viel einfacher, auf Menschen zuzugehen. Weil man den Menschen auch einschätzen kann. Ja, es gibt Menschen, das sieht man an, die sind eitel. Und denen musst du halt die richtigen eitlen Fragen stellen. Es gibt Menschen, die sind ganz bescheiden, aber in Wahrheit zehnfache Millionäre. Und wenn du den eitel kommst, dann mach den Mund zu. Und dann gibt es ja noch die juristischen Dinge. Also Fragen, die man nie stellen darf. Manche Journalisten oder manche Journalisten stellen ja dann die Frage und der Vorstand sagt dann, ja, die Frage dürfen sie nicht stellen. Also wir dürfen grundsätzlich alle Fragen stellen, aber angenommen, da ist eine Übernahme im Raum und der Vorstand oder Investor Relations sagt, ja, die Frage müssen sie gar nicht stellen, weil klar muss ich die stellen, sonst denkt der Zuhörer, ja, ist der Peinrich zu blöd. Das wichtigste Frage stellt er gar nicht. Und da gibt es auch die Antwort, ist ganz klar, keine Antwort ist auch eine Antwort im Journalismus. Das heißt, angenommen, die Journalisten warten vor einer Tür und da drin wird verhandelt und es ist nachts um drei, man kennt es ja von den Politikern und dann wird um Mitternacht die Schalte gemacht. Ja, es gibt noch keine Antwort. Auch das ist eine Antwort mittlerweile. Und viele Antworten sind ja auch ad hoc pflichtig. Das heißt, jeder Aktionär muss gleich behandelt werden. Also gibt der Börsenrate eine Information, muss er dann sofort einen Ad-Hoc rausschicken. Also darum sind die auch sehr, sehr vorsichtig. Ja.
Ja, kann ich absolut verstehen. Wir stellen alle Fragen. Gerade zum Schluss gibt es in unserer Interviewrunde immer die Quickfires. Also kurze Frage, kurze Antworten. Bist du bereit? Dann würden wir damit starten.
Was ist kurz?
Ja,
ich könnte noch mehr Geschichte.
Maximal zwei Sätze. Ich würde sagen, ein Satz ist eine Kunst, in zwei muss es geschehen. Ist das okay?
Okay, ja.
Gut. Kurze Frage, kurze Antwort. Lieblingsinterviewgast aller Zeiten?
Das sind oft die Kleinen. Ich nenne jetzt keine Namen. Doch, ich kann einen Namen nennen. Es wird mehr als zwei Sätze. schöne Geschichte zum Beispiel. Am gleichen Tag hatte ich Dieter Zetsche. Also früher Daimler Chrysler, Vorstand, ja, von großen Autokonzernen, Quartalszahlen. Und ich hatte gleichzeitig den Vorstand von Payon im Interview, Remy Mazzolan, ein Anästhesiemittel, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Warum erzähle ich das? Weil man denkt, die Prominenten sind viel interessanter für die Anleger. Also ich war total stolz, ich habe den Vorstand von Mercedes-Benz, also Daimler Chrysler damals. Das Interview war viel zu logisch, also erfolgreiches Jahr, die Dividende wird erhöht und nächstes Jahr sind wir noch besser. Remy Mazzolan, irgendein Mittel, um die Menschen anästhesiemäßig einzuschlafen. Und dieses Interview hatte das Achtfache an Abrufen, totaler Nebenwert. Und seitdem weiß ich, es gibt kein Lieblingsinterview von mir, also ich kann sagen, okay, das ist ein Lieblingsinterview, aber für den Anleger ist es was ganz anderes. Okay, ja. Kurzversion, mach weiter.
Also, bevor ich der Zeit klar. Probieren wir es nochmal. Kurze Fragen, kurze Antworten. Crash oder Euphorie spannender für dich?
Sag's nochmal, Crash oder Euphorie?
Crash oder Euphorie, also steigende Börse, also Bulle oder Bär. Was ist spannender für dich aus deiner Brille, aus deiner Perspektive?
Naja, eigentlich die Crash, das muss man schon sagen. Du hast was zu berichten. Wir haben ja schon viele gesehen. Neuer Markt, Lehman Brothers, Kriege und Co.
Ist spannend. Gefährlichster Satz an der Börse?
Diesmal ist es anders. Warum? Ich glaube, die wenigsten Menschen, und da meine ich auch die Jungen, haben sich mit Historie beschäftigt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Schaut in die Historie hinein.
Sehr gut. Ein Satz, den du im Interview nicht mehr hören kannst.
Das sind great gut
question. Zum Beispiel.
Nein, das sind so ich nenne es auch Blubbergeschichten. Wir sind gut aufgestellt. Das heißt, der sagt gar nichts. Oder die Vorstände sagen irgendwas wie vorsichtig optimistisch. Ist auch eine dumme Aussage. Weil dann kann er sich im Nachgang hinstellen und sagen, ja, wir waren ja optimistisch. Oder er kann sagen, ja, ich war ja vorsichtig. Also eigentlich so nichts aussagende Sätze.
Ahnung, Fondsmanager oder Unternehmer? Du interviewst ja beide.
Immer Unternehmer. Immer Unternehmer und bei den Fondsmanagern, die viel Vermögen verwalten und die sich auch wirklich mit den Firmen intensiv beschäftigen.
Ja. Klasse. Großes Takeaway ist der letzte Block. Peter, wenn unsere Hörer nur eine Sache aus deinen tausend von Interviews mitnehmen sollten, welche wäre das? Und die allerletzte Frage dazu dann auch, was hat dich der Markt über Demut gelehrt?
Was hat der Markt über Demut gelernt, Takeaway? Also grundsätzlich, Börse macht Spaß. Lasst euch den Spaß nicht verderben. Hab mehrere Depots. Ein Spaßdepot, ein ernstes Depot und ein, ich nenne das mal, ein Hypochonder-Depot. Mit Spaß, haut das Geld raus. Wenn da Geld draufkommt, ihr habt Gewinne, vergnügt euch damit. Ein ernsthaftes Depot, das ist quasi euer Lebenszeitdepot, um Geld aufzubauen. Und ein Hypochonder-Depot, sei vorsichtig, es sind Dinge, die du nie einschätzen kannst. Und, ich glaube, die ganz wichtige Aussage, schlachte nie deine goldene Gans. Also viele begehen, auch ich habe das mal gemacht, man hat immer Argumente. Bei mir war es nicht das neue Auto, aber bei mir ist halt einfach Geld in die Firma zu investieren, das war noch eine Investition, aber manche machen Reisen, dann wollen sie es verwenden für ihr Haus bauen oder Schatzi kommt, so, ich will eine neue Küche. Schlachte nie dein ernsthaftes Depot. Du hast ein Spaßdepot, das Geld kannst du rausholen. Und zum Abschluss noch, ich glaube, hol dir auch einen Mentor. Glaub nicht, du kannst alles besser. Es gibt Mentoren, manche kosten ein bisschen Geld, manche Börsenbriefe sind völlig okay. Die Unseriösen und die Seriösen zu trennen, das ist nicht ganz, ganz leicht. Aber hol dir das Wissen von weisen Leuten. Also ich habe mir das Wissen von Heiko Thieme zum Beispiel immer wieder mal geholt. Ja, hol dir einen Mentor.
Peter, das war nicht nur Kapitalmarkt, da war hinter dem Blick hinter die Kulissen fast ein bisschen auch Börsenbeichtstuhl, auch die Weisheiten, die du uns dankenswerterweise dieses Kästchen geöffnet hast. Und an alle unsere Zuhörer, manchmal lernt man eben halt nicht über die Märkte am meisten von denen, die dann etwas erzählen, sondern die danach handeln, sondern von denen, die täglich quasi den Händlern zuhören, die danach handeln. Ein bisschen von links nach rechts durch, aber ich hoffe, es ist soweit rübergekommen. Wir haben alle sehr, sehr viel mitnehmen dürfen. Danke da nochmal und bis zum nächsten Mal beim Börsenbrain.
Ja. Nick, ich danke dir. Ja, und wer was vom Börse hören will, börsenradio.de. Und meistens sitzen wir hier vor diesem Mikrofon dann, so sieht es aus. Und wir haben drei Studios davon. Und mein Kollege, der André Groß, der ist auch sehr, sehr fleißig. Danke für die Einladung.